Die Teamvorstellungen in der DFL gehen weiter. Heute die Augsburg Lions und die Munich Spatzen. Alles, was es über diese Teams zu wissen gibt, heute bei Crunchtime.
Hallo Leute und willkommen zur nächsten Folge Crunch Time. Wie versprochen wollen wir jetzt wieder ein bisschen häufiger für euch da sein und werden uns heute mit den nächsten zwei Teams beschäftigen. Welche das sein werden, das werdet ihr später dann von uns erfahren, wenn es losgeht. Bevor wir da aber einsteigen, gibt es zwei kleine News für euch, die wir vorwegschieben wollen, damit ihr da beim Flag Football auf dem Laufenden bleibt. Und ja, dafür gebe ich mal an meine zwei Kollegen weiter. Die dürfen die euch mal vorstellen.
Ja, sehr gut. Dann starte ich direkt rein mit, glaube ich, der spannendsten News. Oder weil ich, beziehungsweise spannend ist es vielleicht gar nicht so, aber wir müssen einfach uns selber ein bisschen korrigieren. Wir haben zu dem Zeitpunkt, wo wir die Folge aufgenommen haben, natürlich über den neuesten Stand, was die Frauenliga dieses Jahr oder nächstes Jahr angehen wird, berichtet. Dort hat sich jetzt aber nochmal einiges geändert. Ich habe ja schon erwähnt, dass wir 19 Teams hatten, die eigentlich in einer großen Liga gegeneinander spielen sollten. Jetzt hat sich aber noch ein weiteres Team aufgetan, ein Team aus Hamburg, ein weiteres Frauenteam, das den Antrag nicht ganz korrekt gestellt hat. Irgendwie auch immer nicht so schlimm. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei 20 Teams, das die Grenze war für die ARVD-Verantwortlichen zu sagen, lass uns doch in zwei Ligen spielen. Und genau das ist jetzt eben auch passiert. Nach einer weiteren Abstimmung wird die DFLF-Saison nächstes Jahr in einer DFLF 1 und in einer DFLF 2 vonstatten gehen. Ganz genau die Teams, da werden wir in den nächsten Folgen sicherlich nochmal ganz viel drüber reden. Ganz grob kann man sagen, in der ersten Liga sind 10 Teams. Hier spielen die Teams zweimal gegen jedes Team, quasi mit einer Art Hin- und Rückspiel. Und am Ende fahren die besten 4 Teams auf Final Four wie gehabt. Und in der DFLF 2 würde es so aussehen, dass es quasi eine Nord- und eine Süd-Division gibt. Man könnte auch sagen, eine Bayern- und eine Rest-Division. Und hier wird zweimal gegen jedes Team aus der eigenen Division gespielt und dann einmal gegen jedes Team aus der anderen Division, sodass man quasi am Ende mit 8 Games divisionsintern und noch 5 Games divisionsextern dann auf 13 Spiele kommt.
Kurze Frage. Weißt du, wie die Ligen zusammengestellt werden? Werden einfach die besten 10 aus dem letzten Jahr dann in die erste Liga gepackt oder gibt es da noch irgendeine Entscheidung?
Genau, also grundsätzlich ist es genau so passiert. Wir haben die Königsbrunn Ants letztes Jahr aus der ersten Liga, die jetzt nicht mehr melden werden. Deswegen ist da zum Beispiel der 12. Platz schon mal direkt weg. Und der 11. Platz von letztem Jahr, ich weiß gar nicht ganz genau, wer das war.
Das war Ingolstadt, oder?
Das war Ingolstadt, genau. Und die sind jetzt eben quasi dann abgestiegen in die zweite Liga. Und ansonsten gibt es quasi dann 9 neue Teams in der DFLF 2 plus die Ingolstadt Guardians. Und in der ersten Liga spielen die 10 Teams von letztem Jahr ohne Königsbrunn und ohne Ingolstadt.
Und weißt du auch, wir haben letztes Mal in der Folge ja gesagt, dass es deutlich mehr Spieltage geben wird in der DFLF. Ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als wir die letzte Folge aufgenommen haben, hatten wir noch mit 5 oder 6 Spieltagen pro Team gerechnet. Ist das immer noch der Fall oder wird es durch die Aufspaltung in zwei Ligen jetzt weniger Spieltage geben? Wie wird das aussehen?
Nee, also in der ersten Liga wird es fast genau gleich viele Spieltage geben, weil es wären 19 Teams gewesen. Das heißt, jedes Team hätte 18 Spiele gehabt. Jetzt sind es 10 Teams und man spielt zweimal gegen jedes Team. Das heißt, wir sind genau auch in der ersten Liga, wird jedes Team 18 Spiele bestreiten. Das heißt, hier haben wir gleich viele Spieltage wie auch davor. Das haben sich viele in der Frauenliga letztes Jahr auch gewünscht, dass wir deutlich mehr spielen können. In der zweiten Liga ist es ein bisschen reduziert. Hier wird jedes Team nur auf 4 oder 5 Spieltage kommen, anstatt auf 5 oder 6, weil man eben nur 13 Games spielt in der zweiten Liga. Also 13 Spiele in der zweiten Liga und 18 Spiele für Teams in der ersten Liga.
Und ich muss auch sagen, ich finde das perfekt, ich finde das super, dass sie das gemacht haben, dass es jetzt 20 Teams gibt und die Aufteilung funktioniert. Denn ich schaue mir gerade auch die Tabelle von letztem Jahr an und da sieht man einfach einen sehr großen Unterschied. Gar nicht mal, wenn man die Siegpunkte, die die Teams mitgenommen haben, anschaut, sondern vor allem, wenn man die Punktedifferenz betrachtet. Und dort hatten wir einfach eine sehr, sehr große Lücke zwischen dem 10. Platzierten, den SG Pink Panthers, und der 11. Platzierten, den Ingolstadtern. Und ich glaube, insgesamt für die Entwicklung auch der Spielerinnen in der Liga vor allem, macht diese Trennung einen Sinn, weil man dann einfach wirklich mehr mit Leuten und Teams auf seiner Augenhöhe sich messen kann und junge Teams in ihrer Entwicklung einfach mehr Spiele haben, wo sie mitspielen können, wo sie Erfahrung sammeln können. Also ich finde es super und ich weiß auch, Lasse, dass du es super findest.
Ja,
Nee,
genau. Es ist
es
natürlich
ist.
ein bisschen Fahrtaufwand dann auch in der zweiten Liga. Man hat überlegt, in der zweiten Liga auch nur divisionsintern zu spielen, quasi gar nicht den Norden und den Süden miteinander zu verwischen, weil dadurch, dass Ingolstadt, Augsburg Lions 2, Münich Spatzen 2, die Franken Knights und Regensburg 5 Teams in Bayern sind, wäre hier quasi sehr kondensiert viel möglich gewesen. Aber ich glaube, jetzt mit der Spielweise, dass die Teams eine lange Auswärtsfahrt haben, ist es, glaube ich, ganz okay. Stärkt auch immer ein bisschen das Teamgefühl und dann kann man sich auch mit der anderen Division ein bisschen messen, finde ich sehr gut.
Ich wollte gerade sagen, also ich finde Auswärtsfahrten, wenn sie überschaubar sind in der Saison, richtig cool. Also es hat immer was, sie bleiben besonders in Erinnerung, es sei denn, man fährt halt wirklich gefühlt jedes zweite Wochenende. Eine Sache, die ich noch anfügen würde, bevor wir zur zweiten News kommen, ist, dass natürlich die Gefahr besteht, wenn man jetzt so eine zweite Liga mit allen Teams mischt, also im Sinne von alle neuen Teams, dass es da trotzdem eine große Differenz gibt zwischen den Teams, weil man natürlich da bisschen blind die Teams zusammensteckt. Das kann natürlich sein, dass das ein oder andere Team da komplett kompetitiv wäre und oben mitspielen könnte. Da wird es einige Teams geben, die das nicht können, aber ich denke, diesen Prozess gab es in der DFFL auch und wird sich dann über die nächsten ein, zwei Jahre sortieren. Da werden die Teams dann aufsteigen und absteigen, so dass wir dann hoffentlich in naher Zukunft da auch zwei sehr, sehr gut ausgeglichen und spannende Ligen haben. Aber
Ja,
wie gesagt, die Entwicklung ist mega und das wollen wir mal auf jeden Fall so festhalten.
glaube ich schon, dass das passieren könnte, aber ich glaube, es würde deutlich minimiert. Hätte man wirklich jetzt gegen die ganze Liga, die ganzen 19 Teams als eine Liga gemacht, dann wären hier, glaube ich, sehr viele Mercy Rules zustande gekommen und ich glaube, und auch sehr viele hohe Ergebnisse, also wirklich sehr, sehr hohe Ergebnisse teilweise dann auch. Ich glaube, die hat man so auf jeden Fall minimiert, obwohl ich natürlich nicht wissen kann, wie ganz neue Teams performen werden. Das stimmt natürlich.
Gut, dann kommen wir noch zur zweiten News. Die können wir, glaube ich, relativ schnell abhandeln. Ich finde es nur cool, dass das passiert, beziehungsweise einfach auch zeigt, wie sich die Sportart entwickelt. Ein paar haben es vielleicht auf Instagram gelesen, dass in NRW jetzt in Bochum, in dem Sportpark, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen, wir haben es vorher nachgeguckt, jetzt
Moorheide.
ein Landesstützpunkt Flag Football eingerichtet wurde. Wir können, also zumindest aus meiner Sicht kann ich ja nicht so sagen, was das jetzt genau bedeutet, über dem hinaus, dass da einfach jetzt vermehrt und zentraler der Flag Football gefördert werden soll. Aber alleine, dass sowas passiert, ich meine, das ist das, was in allgemein in den Sportarten so existiert, ne? Landesstützpunkte, Bundesstützpunkte und so weiter. Und dass das jetzt im Flag Football auch wächst, zeigt einfach, dass die Sportart immer mehr an Bedeutung gewinnt, immer mehr an Reichweite und ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr cool und vielleicht passiert es ja jetzt dann in den ein oder anderen ja, Bundesländern auch, dass sich zumindest solche kleinen ja, zentralen Punkte bilden, die über Vereine hinausgehen. Ja, man kann ja ein bisschen davon ausgehen, Frankfurt wäre so ein bisschen der Bundesstützpunkt aktuell, wenn da die Nationalmannschaft sitzt. Aber ja, also coole Entwicklung. Glückwunsch an NRW, und an die Verantwortlichen. Und dann schauen wir mal, was da so passiert.
Absolut. Ich meine, das zeigt einfach auch, wie weiterhin der Sport sich zur Professionalität entwickelt, sowohl auf den Mixed- und Damenebenen, aber eben auch auf der Jugendebene. Und das ist die Zukunft. Also super, dass das gemacht wird.
So, dann kommen wir aber jetzt mal zum Hauptinhalt der heutigen Folge. Wir haben
Genau.
euch ja letztes Jahr schon zwei Teams vorgestellt, uns da mit, ja, vielleicht zu so den absoluten Urgesteinen des Flag Footballs beschäftigt, so diesen zwei Teams, die schon irgendwie ewig nicht nur Re eine Rivalität haben, sondern da den Flag Football extrem geprägt haben und immer noch prägen mit Kelkheim und Waldorf. Heute möchten wir weitermachen mit zwei weiteren Teams, die, ja, wenn man jetzt zumindest die Vergangenheit der letzten Jahre anschaut, auch sich mittlerweile absolut in der Spitze des deutschen Flag Footballs befinden, die ganze Landschaft sehr prägen, sehr präsent sind und auch Rivalitäten haben. Also da haben wir gedacht, können wir das doch ganz gut zusammenpacken. Das sind einmal dann die Augsburg Lions und die Münich Spatzen. Also wir werden ein bisschen über uns selber sprechen, bevor es dann ja, mit den nächsten Teams weitergeht. Und wir haben uns entschieden, mal mit den Augsburg Lions anzufangen. Und da würde ich sagen, schauen wir mal ein bisschen genauer uns unsere guten Freunde da aus dem Süden an.
Ja,
Ja,
gut.
Lasse, ich würde sagen, ich fange mal kurz an. Ich glaube nämlich, ich ja, habe eins auch der ersten Spiele der Augsburg Lions gegen sie gespielt. Die Lions wurden nämlich 2018 gegründet. Da auch, um ein paar Namen in den Ring zu werfen, Tom Köser, der immer noch sehr viel bei den Lions tut, als Receiver, als zweiter Quarterback, da viel in Partnerschaft auch mit Paul Prims, hat dort viel am Anfang reingesteckt, hat dieses Team aufgebaut, zusammen mit einigen, die auch schon Tackle-Football-Erfahrung hatten. Ich weiß, dass einige von den Augsburg Lions bei den Fürsti Razorbacks gespielt haben, auch bei Tackle-Teams in Augsburg selbst. Und ja, haben das dann sehr schnell hochgezogen. Damals, muss man sagen, war die Ligenstruktur ja noch ein bisschen einfacher. Man konnte sich einfach für Turniere anmelden. Man brauchte man brauchte zu dem Zeitpunkt tatsächlich ein Verein sein. Das war ja genau 2018,
Nee, man
als ich
brauchte,
die.
musste man, ich weiß nicht, musste man ein Verein sein oder musste man eine Lizenz haben? Ich weiß
Man,
nicht genau, was denn.
genau, man musste eine Lizenz haben und ich glaube, die Augsburg Lions haben sich dann den Augsburg Raptors angeschlossen damals und darüber dann eben an der Liga teilgenommen. Und ganz zu Beginn, wir hatten damals im Sommer 2018 ein kleines, ja, kleinen Testspieltag organisiert. Da waren dann die Munich Spatzen 2, mein damaliges Team dabei. Die Munich Mules, das war ein Team, was ich damals mit einem Kumpel gegründet hatte, so for fun. Die Augsburg Lions waren dabei und noch ein paar andere Teams. Und dort haben wir die Augsburg Lions recht easy geschlagen. Sie waren wirklich eins ihrer ersten Teams, ihrer ersten Spiele. Und ja, ich muss auch sagen, ein halbes Jahr später waren die Augsburg Lions schon wie nicht wiederzuerkennen. Also die haben in so kurzer Zeit einen so großen Sprung gemacht, was die Qualität, was die taktischen Feinheiten angeht, was auch einfach ja die Qualität der Spieler angeht. Da muss ich sagen, habe ich in den letzten Jahren wenig Teams erlebt, die von, ja, man muss es einfach so sagen, einem nicht sehr guten Team zu einem Top-Team in Deutschland innerhalb von einem halben Jahr, von einem Jahr aufgestiegen sind. Das war eben die Gründung 2018. In der ersten Saison waren, wie gesagt, die Strukturen so, dass man sich für Turniere angemeldet hat, wenn man fahren wollte. Es war alles noch recht locker. Aber in der zweiten Saison, 2019, da haben sie sich tatsächlich direkt auch schon für den Finalspieltag qualifiziert. Und Olli, du hast, glaube ich, auch gegen sie gespielt.
Ja, in der Saison, ich habe im Vorgespräch gesagt, ich kann mich an zwei Spiele erinnern, die mein erster Kontakt mit den Augsburg Lions waren. Das eine war ein Turnier, ich bin mir nicht ganz sicher, ob es, ich glaube, es war bei den Augsburg Lions selber, es kann auch in München gewesen sein. Da haben wir ich glaube, es hat dann angefangen zu regnen, gegen sie gespielt. Damals war ich bei Kelkheim noch. Und es war ein Spiel, das war für uns erstmal so das Gefühl, ja, komm, also, ne, das gewinnen wir, das ist ein neues Team, ja, die sind schon ganz gut. Ich kann mich daran erinnern, damals war das System der Offense schwer zu verteidigen, relativ einfach. Es ist mittlerweile ein bisschen anders geworden. Es gab zwei große Receiver, das ist einmal Eli, der ja immer noch tätig ist bei den Augsburg Lions und dann natürlich Sebastian Lessmann, mittlerweile ja bei uns im Team. Auch er jetzt in der Defense, aber damals als Receiver mit seiner Größe natürlich sehr, sehr gefährlich. Und die wurden beide oben angespielt und damit haben wir uns wahnsinnig schwer getan. Und ich weiß nicht, ob es Overtime war, aber es war auf jeden Fall super knapp. Und wir haben hinten raus es zwar gewonnen, aber wir sind da weggefahren, haben uns gedacht, oh, okay, das ist wirklich ein Team, was mehr oder weniger aus dem Nichts hier die Großen ganz schön ärgern kann. Und wie du sagst, es gibt nicht viele Teams, die das so schnell geschafft haben. Mir würde jetzt noch eins einfallen, über das wir wahrscheinlich auch recht bald sprechen werden. Auch ein Löwenteam. Aber ansonsten ist es wirklich nicht so einfach, das so schnell hinzukriegen. Du hast gesagt, es kamen einige aus dem Tackle-Football, haben da Vorerfahrungen. Ja, das ist einfach ein großer Vorteil. Das siehst du ja immer wieder. Wir haben auch in anderen Folgen schon drüber gesprochen. Es wird eine Struktur, eine Technik einfach sehr früh impliziert in die Teams und es werden wenig, also so Anfängerfehler versucht frühzeitig auszumerzen, sodass du sehr, sehr schnell, wenn du athletische Spieler bekommst und die hatten sie auf jeden Fall, dann schlagkräftig bist. Und wir hatten die Breite, die wir jetzt haben, damals auch noch nicht. Und ja, das gipfelte, wie du sagst, darin, dass sie sich für den Finalteil qualifiziert haben und da haben wir sie dann wieder getroffen. Und zwar im Spiel um Platz 3. Das heißt, gleich im ersten Jahr sind sie nämlich da auch wieder sehr überraschend ins Halbfinale gekommen. Haben uns dann auch eine Halbzeit extrem geärgert wieder. In der zweiten Halbzeit wurde es dann relativ deutlich. Ich glaube, da ist noch ein bisschen die Luft ausgegangen, aber ja, war auf jeden Fall eine brutal starke Saison 2019. Ja, dann haben sie sich von dem nur noch nach oben entwickelt. Aber ich glaube, Lasse, da kannst du auch noch mal was zu sagen gleich. Sie sind ja nicht nur als DFL-Team sehr breit aufgestellt, sondern sie sind ja in allererster Linie, und da sind sie auch, glaube ich, immer noch sehr stolz drauf und sagen das oft und betonen das auch. Sie sind eben auch ein Uni-Team und da sehr, sehr aktiv.
Ja, ich weiß gar nicht, ob ich da so viel zu sagen kann. Ich glaube, da muss Josh mir gleich wieder auf jeden Fall helfen.
Nein, du kannst mal drauf eingehen. Das war jetzt der Punkt.
Weil ich glaube nicht, dass ich die erste ADH von
Nein,
den
nein.
Augsburg Lions direkt mitbekommen habe. Ich habe mitbekommen, als sie mal Meister geworden sind, ja, und ich weiß, dass sie immer ein starkes Turnierteam waren, aber Josh, jetzt musst du mir gerne helfen. Wie sahen so die ersten ADHs der Augsburg Lions
Ja,
aus? Seit wann gibt es überhaupt die
genau.
ADH?
Also erstmal noch mal einen Schritt zurück zu gehen. Denn wenn wir über die Augsburg Lions reden, müssen wir auch darüber reden, dass es in Augsburg selbst ja schon deutlich länger ein weiteres Flag Football Team gibt. Und zwar sind das die Augsburg Centurions, heißen sie mittlerweile. Augsburg Rooks hießen sie sehr lange. Und dieses Team gab es zur Gründung der Augsburg Lions schon in Augsburg. Und ich hoffe, dass ich jetzt alles richtig erzähle, aber meiner Info nach haben sich die Augsburg Lions auch vor allem deswegen gegründet, weil die Augsburg Rooks eben keinen Unikurs angeboten haben und an der Hochschule nicht aktiv waren. Und da hat dann, ich glaube, vor allem ein Tom Köser das in die Wege geleitet. Und darüber haben die Augsburg Lions auch sehr schnell sehr viele neue Spieler und Spielerinnen bekommen und waren dann auch eines der ersten Teams, was, glaube ich, schon vor 4 Jahren angefangen hat, einen reinen Frauen-Flag-Football-Kurs am Hochschulsport anzubieten. Und durch diese Entwicklung, dass sie eben sehr beim Hochschulsport verwurzelt waren und immer noch sind teilweise, haben sie die Räumlichkeiten dort nutzen können, haben dort eben auch trainiert und sind sehr schnell gewachsen. Und haben dann eben auch 2018 gleich in ihrem ersten Jahr auch an den allgemeinen deutschen Hochschulmeisterschaften, an den ADH teilgenommen. Dort mit noch mehr mittelmäßigen Ergebnissen, sage ich mal, 2019 haben sie dann sich schon mehr vorgenommen, sind am Ende dann Fünfter geworden, wenn ich das richtig in
Waren aber
Erinnerung
selber
habe.
Ausrichter, ne? Da
Waren
haben
aber
sie sich
selber
sehr
Ausrichter,
committed, nämlich
genau.
der ganzen Geschichte, ja. Das
Und
war das letzte Jahr, wo wir noch drüber gedacht haben, mit Frankfurt hinzufahren, wo ich noch ein Student war oder eligible.
ja, genau. Also auch sehr schön in ADH damals, 2019 in Augsburg. Und dann kam leider die Corona-Pause, was dazu geführt hat, dass es 2020, 2021 und 2022, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, keine ADH gab und 2023 dann erst wieder das Ganze aufgenommen wurde. Und hierzu muss man dann sagen, da hat sich natürlich die Flag-Football-Landschaft vor allem der Hochschul-eligible Spieler und Spielerinnen deutlich geändert. Die alte Garde von den Spatzen von Mainz, die über 5, 6 Jahre lang die ADHs dominiert haben, waren keine Studenten und Studentinnen mehr. Deswegen kamen die Neuen dazu. Und diese Lücke, würde ich mal sagen, haben die Augsburg Lions dann genutzt in einem hochdramatischen Finale gegen Mainz. Die sind wohl noch ein bisschen jünger geblieben als die Spatzen. Da gab es noch einige, die noch gespielt haben 2023. Aber dort konnten die Augsburg Lions sich dann 2023 eben den allgemeinen deutschen Hochschultitel, Meistertitel sichern. Haben sich sehr, sehr drüber gefreut, haben das Ganze auch wieder auf eigenem Grund und Boden, nämlich 2023 auch in Augsburg ausgerichtet. Ich stand damals als Schiedsrichter auf dem Feld, war ein super Spiel, super emotional von allen Seiten, und natürlich auch einfach verdient, dann von den Augsburg Lions gewonnen, auch wenn es sehr knapp war. Bestimmt bis zu diesem Zeitpunkt der Höhepunkt in ihrer Vereinsgeschichte. Dieser Titel haben sich dann, glaube ich, auch Ringe machen lassen, also haben das wirklich zelebriert.
Ja, ich kann mich
Und
daran erinnern an die Bilder.
und 2024, Lasse, da warst du dann dabei, da haben sie den Titel dann verteidigen können.
Genau, ja, da waren sie wirklich, muss man ganz klar sagen, mit Abstand das beste Team auf dem Platz. Mainz hat da versucht, entgegenhalten zu können, aber ansonsten ist da nicht im Ansatz irgendwas in der Kategorie rumgesprungen. Auch die Mühle Spatzen, wo ich Quarterback gespielt habe, waren da weit, weit unterlegen, muss man ganz klar so sagen.
Aber da muss
Komm.
man auch, wie du ganz kurz, muss man einfach festhalten, das ist das, was der Josh gesagt hat. Da stand quasi das DFFL-Team der Augsburg Lions und wir reden jetzt quasi über die Entwicklung der DFFL Lions wieder. Wir springen nämlich gleich wieder zurück. Und dann eine Mischtruppe von Studententeams. Ja, und Da ist die Entwicklung einfach zu groß gewesen. Ich glaube, da wird sich auch in Zukunft nicht so schnell was ändern, wenn die ADHs ausgerichtet werden, dass solange da ein Großteil der Leute noch Studenten ist, wird das schwer sein, die zu schlagen. Denn, jetzt machen wir den Schritt zurück, seit 2021, also auch Corona-Pause 2020 in der DFFL, also es fanden zwar so fun-mäßig ein paar Spieltage statt, aber ich glaube, die sind nicht der Rede wert, waren aber sicherlich eine Zeit, die die Lions auch genutzt haben, sich weiterzuentwickeln. Denn ab 2021 haben sie sich immer weiter in der DFFL gefestigt. Also es war 2019 so ein bisschen eine Überraschungsgeschichte. Und dann hat sich aber eben herausgestellt, dass das Team ja keine Eintagsfliege ist, auch nicht sich schnell wieder wegentwickelt und auseinanderbricht, sondern dass sich da echt ein Team und ein Verein formiert, der quasi da bleiben möchte. Und das hat sich gezeigt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt die Ergebnisse 21, 22 nicht ganz genau, was sie da abgeschlossen haben. Ich glaube, sie waren auf jeden Fall bei den Final Eight, Final Turnieren, ich weiß nicht, waren glaube Final Ten
Genau, also
manchmal noch
ja,
dabei. Ich weiß nicht,
es war
hast du
so,
die Ergebnisse?
also 2020 gab es keinen Finalspieltag wegen Corona. 2021 hat der stattgefunden nach einer verkürzten Saison. Dort hätten sich die Lions als, ich glaube, Zwölfter noch qualifiziert. Damals waren noch
So,
zwölf Teams
Elfter, genau,
als
Elfter waren sie,
Elfter,
ja.
sind aber nicht gefahren, weil sie in der Saison nicht damit gerechnet haben, sich noch zu qualifizieren und deswegen einfach keine Pläne gemacht haben. Im Jahr danach haben sie sich dann, ich würde sagen, souverän fürs dann Final Eight qualifiziert. Das war dann das erste Mal, dass das heutige Format des Final Eights gespielt wurde, und sind dort Siebter geworden in einer unglücklichen Gruppenkonstellation. Man könnte sagen, spielerisch waren sie vielleicht das fünftbeste Team des Turniers, aber in einer sehr starken Vorrunden.
Ich glaube,
Also
wir
war eine Todesgruppe,
genau,
konnten
das
sich da
war.
nicht durchsetzen und eben nur Siebter werden. Und dann kam 2023 ihr größter Erfolg. Ja, Olli, ich glaube, du hast da auch gespielt in den Spielen. Was ist da passiert?
Ja, das war eine Saison, die jetzt für uns als Spatzen an sich von der Saison her ganz okay war, aber wir uns ein bisschen schwer getan haben damit, dass die Lions jetzt gerade als explizit der Gegner final sich hier oben angeknopft hatten und festgesetzt hatten. Sie hatten uns in der Saison an unserem Abschlussspieltag bei uns zu Hause schon geschlagen, sind da mit sehr, sehr breiter Brust dann Richtung Mülheim gefahren. In der Vorrunde haben wir uns wieder schwer getan gegen sie, haben wieder verloren, also quasi das zweite Spiel in Folge. Damit sind die Augsburg Lions dann als Gruppenerster weitergekommen. Wir auch. Deswegen in dem Falle war es sogar erst nochmal gar nicht so schlecht, weil wir damit zwei Lohr aus dem Weg gehen konnten an dem Wochenende, die brutal stark waren. Ja, und dann haben wir die Lions nämlich wieder getroffen im Spiel um Platz 3. Ein ganz zerfahrenes, komisches Spiel. Also insgesamt von beiden Seiten, was aber einfach passend zur Saison auch die Lions gewonnen haben und eben sich das erste Mal eine Medaille sichern konnten in der DFFL und damit natürlich auch die Champions Bowl Quali, was für die natürlich ein Riesending war, dass sie sich jetzt auch international messen konnten. Und ich glaube, das auch so der letzte Schritt war zum Top-Team. Also davor war es immer noch, es gibt die drei, vier Teams da oben und dann den Rest. Und nach dem Jahr war dann klar, okay, ich glaube, die Lions gehören da jetzt auch dazu. Ja, und seitdem sind sie oben mit dabei. Ich glaube, beim Champions Bowl haben sie erstmal ein bisschen Lehrgeld gezahlt, so international natürlich erstmal schwer, sich zu
Ja,
messen.
das ist eine Sache, da wollte ich eigentlich später noch drauf zurückkommen, aber um es mal kurz auch anzureißen, die Lions sind auch in dem Sinne ein faszinierendes Team, denn sie haben sehr viele sportliche Erfolge und eine krasse Entwicklung durchgemacht und trotzdem fehlt ihnen in gewissen Aspekten manchmal noch die Professionalität, denn sie sind auf diesen Champions Bowl mit einem Rumpfkader gefahren. Also da haben wirklich sehr viele Starting-Spieler gefehlt, weil sie Urlaube gebucht hatten. Ich erinnere mich da an einen Urlaub von einigen Lions-Spielern in den USA, der zeitlich halt nicht perfekt geplant wurde und sich mit dem Champions Bowl überlappt hat. Da konnten einige nicht freinehmen und deswegen haben sie nicht ihr Potenzial abrufen können beim Champions Bowl. Also um aufs Sportliche zurückzukommen, sie sind nicht ins obere Bracket gekommen, nicht in die K.O.-Phase, haben dann im unteren Bracket beim Champions Bowl ein paar Spiele gewonnen. und sind am Ende, ich glaube, 11., 12. geworden. Also sie haben Erfahrung gesammelt, aber in ihrer besten Besetzung, mit guter Vorbereitung, wäre an diesem Champions Bowl 2023,
24.
2024 für die Lions tatsächlich das Viertelfinale drin gewesen. Und
Ja.
das wäre ein Statement gewesen.
Ja, da
Ja.
muss man auch einfach sagen, generell, auch so im Blick auf die Lions, auch als Vorbereitung, was kann man so sagen, was sind Erfolge? Die Lions sind ein Team, was zumindest auf Männerebene extrem national auch fokussiert ist. Also klar, sie spielen beim Big Bowl mit, da sind sie schon Gast, aber das ist nicht das Team, was zum Adria Bowl fährt, nach Kopenhagen, nach Paris, nach Spanien, nach keine Ahnung, wohin es überall geht. Es gibt ja doch mal einige Turniere international, die so auch außerhalb vom Champions Bowl noch stattfinden. Da sieht man sie fast gar nicht. Und
Ja,
dafür
guter
treten
Punkt.
sie, also dafür sind sie wirklich kompetitiv, weil ich eigentlich eher so der Verfechter bin, zu sagen, du brauchst eine gewisse internationale Erfahrung, um in den richtigen Momenten Leistung zu bringen. Zumindest auf nationaler Ebene schaffen es die Lions auch so.
Und da würde ich gerne mal an Lasse übergeben. Und zwar, bevor wir auf, ich sag mal, den zweiten großen Punkt bei den Lions zu sprechen kommen, nämlich ihre Damenmannschaft, möchte ich auch ein bisschen auf das Soziale und die Strukturen da eingehen. Denn Lasse, du kennst sehr viele der Lions, bist mit ihm befreundet. Die Lions, wir haben gesagt, haben sich aus dem Studententeam gebildet und sind das zum Teil im Herzen auch noch. Und ich glaube, da spielen dann finanzielle Gründe eine Rolle, da spielen dann auch zeitliche Gründe eine Rolle, warum sie auch nicht so viel auf internationale Turniere fahren können und wollen wie andere Teams. Aber Lasse, vielleicht, was sind deine Gedanken dazu?
Ja, du sagst es ganz komplett richtig. Die Augsburg Lions sind für mich so wie kein anderes Team, ein Studenten, Team immer noch. Man merkt es auch bei anderen Teams. Auch da sind viele Teams aus einer Studentengruppe heraus entstanden. Die haben sich jetzt aber deutlich weiterentwickelt. Bei den Augsburg Lions ist das immer noch so. Sie trainieren immer noch viel an der Uni. Sie haben immer noch ihre Teammeetings und sowas zum Beispiel, machen sie immer noch an der Uni. Sie treffen sich sehr viel, sind auch sozial ein sehr homogene Haufen klingt vielleicht jetzt ein bisschen hart, aber sind als Studenten sehr viel auch neben dem Sport zusammen unterwegs. Was man auch, finde ich, merkt, der Teamzusammenhalt bei den Augsburg Lions ist immer gut. Sie haben auch immer, kann man zum Beispiel auch sagen, immer coole Fans mit dabei. Wenn sie auf Spieltage fahren, dann hört man meistens immer, wenn nebenan die Augsburg Lions auf dem Feld spielen. Das ist definitiv was in der Vereinsidentität bei denen ganz fest verankert ist. Aber daraus resultiert eben auch, dass sie zum Beispiel weite Fahrten ins Ausland oder so, teure Fahrt mit Übernachtungen oft ja nicht so oft machen wollen, da eher dran sparen, sich dann eher auf die leicht erreichbaren Turniere fokussieren. Ja, mal sehen, wie sich das vielleicht auch in der Zukunft noch ein bisschen weiterentwickelt, wenn auch die dann Richtung aus der Uni dann irgendwann rausgehen. Genau, ich wollte noch einmal ganz kurz auf den Verein zu sprechen kommen. Auch die Augsburg Lions sind nämlich seit 2022 ein eigener Verein, was nicht viele Vereine in Deutschland gerade sind. Viele Flag-Teams sind quasi Teil von anderen Vereinen. Manchmal sind es Tackle-Vereine, manchmal sind es aber auch irgendwelche Mehrzweck-Sportvereine. Sie haben den Schritt gewagt und einen eigenen Verein gegründet, was sicherlich Vor- und Nachteile hat, sicherlich aber auch finanzielle Nachteile vor allem bietet. Das machen sie auf jeden Fall ganz gut. Und dann würde ich sagen, bevor wir quasi auf die Erwartungen für die nächste Saison kommen, schauen wir nochmal ganz kurz auf den Rest der Vereinsstruktur. Sie haben nämlich auch ein zweites und ein drittes Team. Das zweite Team haben wir letztes Jahr viel drüber geredet, ist aus der zweiten Liga jetzt abgestiegen in die dritte Liga. Das vierte Team spielt in der vierten Liga. Sie haben einen unfassbar hohen Anteil an Frauen in ihren Teams. In der vierten Liga zum Beispiel, das kann man eigentlich fast betiteln als ein zweites Frauenteam, auch schon letztes Jahr. Da waren sie auf jedem Viertligaspieltag fast bei uns mit einer 70% Frauenquote auf jeden Fall da, was ich sehr schön finde. Und sie haben eben das, ja, mit Abstand erfolgreichste Frauenteam in Deutschland, das seit ja, Anfang an mit dabei ist, und werden nächstes Jahr eben auch ein zweites Frauenteam melden, das in der
Genau, ich glaube,
DFL 2 spielen wird. Sorry.
ich würde auch sagen, dass die Damen an der Stelle auch noch zwei, drei Sätze mehr verdient haben für das,
Definitiv, ich
was
wollte
sie
es nicht
erreicht
ab.
haben. Nein, nein, ich verstehe das absolut. Ich würde sagen, wir können ja noch mal kurz auf eben genau dieses Team schauen, was ja die DFFLF, wenn man so nennen so will, ähnlich prägen wie die Wild of Wanderers, auch wenn sie noch bei weitem nicht so alt ist. Ja, sie haben jetzt 2 Jahre hintereinander den Titel gewonnen, haben sich da wirklich beides Mal sehr, sehr gut durchgesetzt, gezeigt, auf was für ein Niveau sie spielen können und das nochmal dick unterstrichen mit dem Auftritt beim Champions Bowl, bei dem sie, waren sie im Finale?
Zweiter, sie sind Zweiter geworden, ja.
Zweiter, gell? Genau. Wir waren im Finale, wo man sagt, das ist natürlich ein Monster-Statement zu zeigen. Du bist international eines der besten Frauenteams. Ja, also da ist ein wirkliches Powerhouse gewachsen. Fast noch quasi die Männer überflügelte. Nicht nur fast, sondern ergebnismäßig her schon. Also das ist wirklich, wirklich ganz, ganz stark. Da natürlich auch sehr, sehr geprägt von vielen Köpfen, die auch bei den Männern aktiv sind. Die Trainer sind alles Spieler bei den Augsburg Lions selber. Ein starker Support, ein ganz, ganz großer Zusammenhalt auch hier. Ich meine, natürlich ein Jahr haben sie auch sehr von einer Spielgemeinschaft natürlich profitiert mit eben uns aus München, da einige gute Spieler gehabt, aber eben jetzt im zweiten Jahr gezeigt, dass sie es auch ohne diese können. Und ich denke, da werden sie auf jeden Fall lange noch ja, diese ganze Landschaft des Frauenflag-Football mitprägen.
Ja, definitiv. Also ich wollte es auch sagen, erstes Jahr,
Du musst.
DFLF, waren sie noch eine Spielgemeinschaft für die Spatzen, da ein, zwei Leistungsträgerinnen gehabt, jetzt aber auf jeden Fall gezeigt, dass sie es alleine können, ganz vorneweg. Lena Rendl, die jetzt auch ja, durch ihre DFLF-Leistung, glaube ich, auf jeden Fall sich in die Nationalmannschaft, in den derzeitigen Kader mit reingespielt hat. Ja, kann man, glaube ich, da hier auf jeden Fall erwähnen. Machen sie auf jeden Fall richtig gut, investieren da auch viel rein. Bei denen ist das Frauenteam auf jeden Fall auch fast gleichgestellt, was so den Vereinsstatus angeht, würde ich mal sagen. Und die machen da auf jeden Fall ganz, ganz vieles richtig und werden auch im nächsten Jahr wieder ganz, ganz oben in der DFLF mitspielen. Da bin ich mir ja sehr, sehr sicher.
Ja, also absolut. Die Augsburg Lions sind da auch für mich ein bisschen ein Vorzeigemodell, was eben die Damenarbeit angeht. Wie gesagt, den Grundstein hat meiner Meinung nach da die Gründung eines eigenen Damen-Flag-Football-Kurses am Hochschulsport gelegt, was zumindest wir in München ja jetzt auch übernommen haben vor 2 Jahren. Und ich kann das absolut auch vielen anderen Teams und Vereinen empfehlen, die sich am Hochschulsport beteiligen, dort auch Frauen Kurse einzuführen, um dort einfach ja, das Angebot zu erweitern und auch mehr Anreiz zu schaffen, für Frauen in den Sport reinzuschnuppern.
Ich würde noch eine Sache noch, bevor wir vielleicht dann zu uns selber kommen, zu den Augsburg Lions sagen. Ich finde, es ist ein Team, was sich wie fast kein anderes Team charakterisiert. Also ich finde, die haben einen Auftritt teamübergreifend, der sehr eigen ist, im Sinne von, sie sind wiederzuerkennen. Sie haben da ihren ganz eigenen Stil, dem sind sie absolut treu, den leben sie überall aus. Sowohl auf dem Platz als nebendran, als auch auf Social Media. Da sind sie natürlich auch wahnsinnig aktiv. Eines der, ja, Teams, glaube ich, die da am meisten und auch sehr professionell rangehen. Also da haben sie so ihren ganz eigenen Stil gefunden. Und das finde ich jetzt mal absolut positiv und cool, ja, dass sie da ihren eigenen Charakter haben und den auch zeigen. Also ein Team, was Wiedererkennungswert hat.
Definitiv. Ich glaube, wir können noch ganz kurz einen Ausblick auf die DFL-Saison wagen. Von den Lions, wir erwarten, was kadertechnisch angeht, nicht zu viele Umbrüche, glaube ich. Da können wir, glaube ich, nicht zu viel zu sagen. Die Starting-Spieler werden relativ ähnlich bleiben. Genau. Und wir erwarten sie auch wieder auf jeden Fall auf dem Final Eight. Oder zumindest ich könnte mich da gern korrigieren.
Ja, also was ich sagen würde, ich erwarte die Lions auf jeden Fall in der Contention oder in der klaren Contention ums Final Eight und auch in der Contention um die Halbfinalplätze beim Final Eight selbst. Was ich noch sagen würde, die nächste Saison kann auch eine interessante für die Lions werden, denn wir haben es gesagt, das zweite Team ist aus der zweiten Liga abgestiegen, damit in der Regionalliga Bayern, die von der Qualität doch einen sehr großen Sprung nach unten macht, verglichen zur zweiten Liga. Und die Augsburg Lions haben sehr viele gute Spieler. Sie haben meiner Meinung nach zu viele gute Spieler für einen Kader in einer der nationalen Ligen. Deswegen gibt es Gerüchte, dass sich da vielleicht auch Teams zusammentun wollen. Wir reden da mal nicht mehr drüber, bevor wir mehr wissen. Aber dieser Gap zwischen der ersten Liga und der dritten Liga, der könnte den Lions teuer zu stehen kommen, wenn es um die Entwicklung von Spielern mit Potenzial geht, die noch nicht gut genug sind fürs erste Team, die aber eindeutig zu gut sind für eine dritte Liga. Und aus eigener Sicht lasse. Wir können sagen, für uns funktioniert dieses System halt perfekt, weil wir in jeder Liga ein Team haben und somit für jede Spielerqualität und Ambition ein Team bieten können. Und das können die Lions nächstes Jahr nicht.
Ich glaube, das ist aber generell ein Problem von vielen anderen Teams. Wenn wir Deutschland anschauen, da werden wir in den nächsten Wochen noch, glaube ich, ein, zwei Mal mehr drüber reden, wenn wir darüber reden, dass da bei vielen Teams ja einfach eine Lücke ist. Man hat vielleicht das erst neu gegründet, das zweite Team.
Internetprobleme. Ja, du müsstest bitte noch mal kurz sagen, du bist gerade ein bisschen hängen geblieben.
Oh, sorry. Oh ja, meine
Nicht
Internetverbindung
schlimm.
ist instabil. Die Zuschauer haben es ja trotzdem gehört, weil ich ja die Aufnahme habe. Deswegen. Ich hab nur gesagt, dass ja, dieses Problem, dass viele Teams eben nur ein neu gegründetes zweites Team jetzt haben und eben schon ein sehr alteingesessenes erstes Team, dass da die Gap zwischen ja, der dritten oder vierten Liga im jeweiligen Bundesland und der ersten Liga, glaube ich, relativ hoch ausfallen wird, werden wir aber in den nächsten Wochen noch, glaube ich, öfter drüber reden, weil es bei vielen Vereinen der Fall ist.
Genau. Ich würde auch noch kurz sagen, ich würde euch zustimmen. Final Eight sind die Lions für mich, wenn alles normal läuft, absoluter Contender. Wäre fast, also wäre eine Riesenenttäuschung, wenn sie das nicht schaffen würden. Dann für den Finaltag würde ich sagen, wird es tatsächlich spannend, weil ich tatsächlich der Meinung bin, dass es kaum Teams gibt, die nächstes Jahr schlechter sein werden als dieses Jahr. Eher sogar sich noch ein bisschen upgraden könnten und man natürlich schauen muss, ob sie da einfach wieder diesen Sprung ins Halbfinale schaffen können. Vielleicht gibt es nächstes Jahr, wie du sagst, so einen kleinen Dip und sie werden dann doch nur in Anführungszeichen Sechster, aber da ist dann, ja, glaube ich, ein bisschen zu sehr auch Tagesform abhängig. Das will ich jetzt nicht zu hoch hängen. Nur weil ich der Meinung bin, dass, glaube ich, die Plätze 1 bis 8 härter noch umkämpft werden sein werden als dieses Jahr. Und da man natürlich schauen muss, wo die Lions sich einordnen. Aber wie du sagst, Zielfinaltag, Zielhalbfinale ist klar. Und bei den Damen denke ich, alles andere als der dritte Titel wird da nicht auf dem Plan stehen. Ob es reicht, das ist eine andere Frage. Aber sie werden als Favorit in die Saison gehen.
Sehr gut. Dann kommen wir von den Augsburg Lions zu früher einem Division-Konkurrenten. Mittlerweile sind die Divisionen ja nicht mehr örtlich und nicht mehr wirklich örtlich bedingt.
Ist es nur noch regionaler Konkurrent?
Genau, es ist nur ein regionaler Konkurrent. Viele Spieler haben die Vereine in allen möglichen Ligen gegeneinander gespielt. Ich habe auch gegen kein Team in meinem Leben öfter gespielt, öfter gecoacht oder ähnliches. Genau, wir kommen zu unserem Verein, wo wir drei angesiedelt sind, zu den Munich Spatzen.
Ja, die Munich Spatzen haben natürlich auch schon eine längere Historie. Eines der Powerhouses der letzten Jahre und mittlerweile fast schon 2 Jahrzehnte alt als Team. Die Spatzen in München haben sich auch gegründet, wie wahrscheinlich sehr viele andere Vereine, als Freundesgruppe. Als Freundesgruppe von damaligen Studenten und Studentinnen, die hauptsächlich in der Nähe vom Olympiadorf gewohnt haben, dort dann auch im Olympiapark und vor allem im Luitpoldpark viel gespielt haben. Und ich glaube, ich hoffe, dass ich jetzt alles richtig wiedergebe. Ich habe da mit einigen der Urgesteine ein paar Mal drüber geredet, aber die Story lief wohl so. Diese Freundesgruppe hat sich gerne getroffen, um einen Ball einfach im Park zu werfen, wie es wahrscheinlich viele von euch einfach auch gerne am Wochenende machen. Und eine Person, den wir hier auch nennen müssen, der Michael Landes, kam dort vorbei und hat die Leute gesehen beim Footballwerfen, hat sie angesprochen, ob sie nicht Lust haben, das so ein bisschen ja organisierter zu machen, mit Regeln, mit Ziel, nicht nur werfen und ein bisschen Spaß tackeln, sondern tatsächlich mit Flags im Flag-Football-Stil. Und dann ging es tatsächlich recht schnell, dass sie sich für ihr erstes Turnier angemeldet haben. Und zwar war das die ADH in Passau 2010. Damals, ja, ich glaube, zu 7, zu 8 angetreten und konnten auch direkt den dritten Platz erreichen als Munich Spatzen. Aber, und da muss ich auch nochmal zurückgehen, vor diesem ersten offiziellen Turnier als Munich Spatzen sind sie schon auf einem anderen Turnier angetreten, damals noch unter einem anderen Namen. Und ja, mir wurde erzählt, haben ziemlich auf die Fresse bekommen als erstes Turnier. Und haben sich dann entschieden, einen Namen zu nehmen, mit dem man ein bisschen tief stapelt. Und zwar entspringt nämlich der Name Munich Spatzen der Kindergartengruppe im Olympiadorf in München. Dort gibt es eine Gruppe, die Spatzen genannt wurden. Deswegen heißt unser Flag-Football-Verein die Munich Spatzen, um ja auch dem sich ein bisschen gegenzustellen. Ihr kennt das, die meisten Teams im Football haben furchteinflößende Namen. Die Dragons, wir haben über die Lions geredet, die Destroyers, es gibt die Emperors, solche Namen eben. Und die Spatzen als, ja, kleines, niedliches Tierchen, das dann aber trotzdem dominiert. Und das ist, glaube ich, auch eine sehr gute Verkörperung der Philosophie der Spatzen. Wir wollen freundlich sein, wir wollen alle willkommen heißen, aber auf dem Platz wollen wir die beste Leistung bringen. Und das zieht sich von Anfang bis heute durch. Eben jetzt zurück zu den Anfängen 2010 als Munich Spatzen gegründet, dann lange Jahre auf Fun-Turnieren unterwegs gewesen, auch in der österreichischen Liga gespielt. Damals oder auch heute ist der Sport in Österreich tatsächlich noch größer als in Deutschland. Es gab schon deutlich früher ein organisiertes Ligasystem in Österreich mit mehreren Ligen. Und dort sind die Spatzen dann lange Jahre in der FLS, der Flag-Liga Start, der Starterliga im österreichischen Flag Football angetreten und konnten diese dann auch mehrmals gewinnen. 2012 konnte der FLS Bowl gewonnen werden, zum Beispiel. Und das ging dann bis ins Jahr 2016, wo die Spatzen dann in die DFFL wechselten. Damals war die DFL auch noch ein loser Verbund von Teams, die sich auf Turniere angemeldet hatten, wenn sie eben Zeit und Lust drauf hatten, noch nicht diese klaren Strukturen, die wir heute haben. Und so kam es, dass in meiner ersten Saison 2017 die Spatzen sowohl ein, zwei Spieltage in der FLS, in der österreichischen Liga gemacht haben, als auch eben die komplette Saison in der DFL. Das war damals auch noch möglich, ja, alte Zeiten. Da war das Ganze noch ein bisschen laxer. Und 2017 oder 2016 war, glaube ich, vielleicht auch schon das erste Jahr in der DFL, beginnt dann eben die, ich würde mal sagen, moderne Zeitrechnung der Spatzen in der DFFL. Sie haben bis zu dem Zeitpunkt auch schon bei Big Bowls und so weiter mit den deutschen Teams sich messen können, aber ab dort dann eben auch in der Liga. Und Olli, da hattest du wahrscheinlich dann auch die ersten Berührungspunkte mit den Spatzen.
Ja, du hast es ganz, ganz gut zusammengefasst. Also, wie gesagt, ich spiele ja seit 2013 und mir war bekannt, weil viele meiner Teamkollegen auch über den einen oder anderen Spieler, ich meine, gab ja einige, die dann auch in der Zeit auch in der Nationalmannschaft aktiv waren. Ambi, Michael Amberger, Dirk Engelbrecht, Johanna Schuller, die waren ja alle schon sehr, sehr tief in der ganzen Szene mit verwurzelt, haben das Ganze mitgeprägt, dementsprechend bekannt. Also ich wusste, es gibt ein Team in München, aber eigentlich habe ich die nie getroffen. Die gab es für mich nicht und spielerisch, weil ja, auf dem Big Ball bist du dir mal über den Weg gelaufen. Da war es aber oft auch so, dass die dann unter dem Namen Zugvögel angetreten sind, ein paar Freunde noch dazu geholt haben und dann hieß es ja, dann hast du dann den Ambi gesehen mit ein paar anderen. Da wusstest du, okay, das könnte so ein Team aus München sein. Und beim Snowbowl, das wie gesagt, ja, das ist das Turnier, was jetzt auch am nächsten Wochenende stattfindet, war eines der wenigen Turniere, wo man die Spatzen getroffen hat, weil sie eben, wie du sagst, erst sehr spät in diese ganze organisierte deutsche Flag-Football-Szene mit eingestiegen sind, aufgrund dessen, dass sie in Österreich aktiv waren. Und ich habe sie tatsächlich ganz bewusst, sogar bevor ich überhaupt in der DFFL groß auf sie getroffen bin, über die Hochschulmeisterschaften kennengelernt, weil ich 2016 mit der Uni Frankfurt dann in München bei den Hochschulmeisterschaften war und da eben dann mich mehr mit den Spatzen beschäftigen konnte und wir dann eben ab da natürlich immer häufiger aufeinander getroffen sind, weil dann ging es eben in die DFFL und da sagst du es, da wurden sie natürlich dann, weil sie ein komplett etablierter, starker Verein waren, eigentlich schon von vornherein, ich glaube, das erste Jahr, wo sie angetreten sind sie Fünfter geworden. Das war, glaube ich, 2017 in Waldorf. Dann 2018 haben wir ein brutales Halbfinale gespielt. Das war so krass umkämpft und wurde, glaube ich, auf dem letzten Play entschieden. Da wurde so ein Ball deflected, sonst hätten die Spatzen den Einzug ins Finale geschafft. Das haben wir dann noch 2018 geschafft. 2019 dann, glaube ich, der erste nationale, richtig große Erfolg für die Spatzen. Da sind sie nämlich in Waldorf dann Vizemeister geworden mit sehr, sehr großer Chance auf den Titel. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Auch Qualifikation für den Champions Bowl. Dann leider ja eine Zeit lang keine Konkurrenz mehr aufgrund von der Corona-Pause. Ja, und dann 2021 war es dann Seitenwechsel und seitdem bin ich ja dann auch Teil gewesen. Und seitdem waren die Spatzen eines der Powerhouses in der DFFL und glaube ich, bis auf ein Jahr immer unter den Top 3.
Ja, man kann auch dazu sagen, auch schon bevor die Spatzen in der DFL angetreten sind, haben sie auf der deutschen Bühne gespielt, und zwar vor allem auf den Hochschulmeisterschaften. Wir haben
Ja,
bei den
natürlich,
Augsburg
klar.
Lions drüber geredet, auch die Munich Spatzen sind im Prinzip ursprünglich ein Hochschulteam. Ja, ganz ursprünglich gegründet durch eine Freundesgruppe, die dann aber eben sehr schnell einen Hochschulsportkurs angeboten haben, darüber dann neue Leute akquirieren konnten und auch 2010 direkt, wie ich gesagt habe, als erstes offizielles Turnier der Spatzen bei der ADH teilgenommen haben und einen dritten Platz erzielt haben. Das Jahr später konnten sie dann tatsächlich auch schon gewinnen und haben sich ihren ersten Platz bei den ADH Open sichern können. In den 8 Jahren danach folgten dann viele ADHs mit spannenden Spielen gegen Frankfurt, gegen Mainz. Das war so, waren einfach viele Rivalitäten dort, das dann, ich würde sagen, gipfelte oder endete mit dem Sieg 2019 gegen Mainz, die Revanche für die Niederlage 2018. Und dann durch die Corona-Pandemie, wir haben gesagt, die ADH wurden dann mehrmals ausgesetzt, hat dieses Zeitalter ADH der ursprünglichen Teams eben geendet mit dem Sieg der Munich Spatzen.
Ja, und ich glaube auch, dass dann ab diesem Zeitpunkt, wo die Hochschulmeisterschaften ein bisschen weniger wurden in der Bedeutung, die Etablierung in der DFFL immer größer war für uns, dann auch das Thema immer größer wurde, international aufzutreten. Also dann, mein Big Bowl war ja, glaube ich, der größte Erfolg mal Platz 6, da kann ich mich auch noch dran erinnern, da gibt es dieses legendäre Spiel gegen Waldorf. Was eine noch bessere Platzierung verhindert hat. Alle, die es gesehen haben, wissen, worüber ich rede. Weiter darauf eingehen müssen wir nicht. Auf jeden Fall, ja, ging es dann auf jeden Fall darum, sich mehr international zu messen. Und dann kam durch natürlich den Platz 2 beim Final, bei den DFFL-Finals 2019 die Qualifikation für den ersten Champions Bowl, der zwar dann erst 2021 war, aber trotzdem natürlich ein großer Schritt war, der Kopenhagen Bowl, Sport Monda Bowl wurde ein fester Bestandteil im Kalender, wo es dann oft hinging. Dann Adria Bowl natürlich mit den kurzfristigen Erfolgen, letztjährigen Erfolgen. Da haben wir, denke ich, an anderer Stelle auch schon mal ganz genau drüber gesprochen, sodass eben aus den nationalen und österreichisch vertretenen Spatzen dann ja dieses jetzt mittlerweile wirklich europäische Top-Team wurde. Mehrfach Vizemeister dann daraufhin geworden, Champions Bowl Platz 4. Denke ich, so international eine extrem starke Platzierung. Das war 2022 in Kroatien. Und dann natürlich wahrscheinlich der Gipfel der Geschichte 2024, der erste Nicht-Waldorf-Deutscher Meistertitel in Berlin. Und ja, glaube ich, das so ein bisschen so der Kreisschluss und das endgültige Ankommen eben im absoluten Spitzenbereich.
Ja, das ist so viel zu den Sportlichen. Auch vereinstechnisch hat sich bei den Munich Spatzen sehr, sehr viel getan. Ich habe gerade nochmal im Internet rausgesucht, die Gründungsurkunde der Munich Spatzen. Die Munich Spatzen sind, wenn ich mich recht entsinne, und ich glaube, das so sehen wir das alle, der erste reine Flag-Football-Verein Deutschlands. Alle anderen Teams davor waren entweder bei anderen Vereinen angesiedelt oder noch kein eigener Verein. Und ja, haben da so ein bisschen eine Vorreiter- oder ja, Vorreiterstellung vor. Vielleicht eine kleine Vorbildstellung für andere Vereine gemacht. Ja, das System hat sich bei den Munich Spatzen definitiv bewährt. Sie sind seitdem auch immer weiter größer gewachsen, sind auch Stand jetzt das einzige Team in Deutschland, was quasi ein Team mit einer 4 vorne stehen hat. Das heißt, es gibt die Munich Spatzen 1, 2, 3 und 4 im Mixed-Bereich, die es seit letztem Jahr, glaube ich, gibt. Oder? Seit vorletztem Jahr?
Seit vorletztem Jahr,
Seit
ja.
vorletztem Jahr schon sogar, genau. Da haben noch zwei Teams in der gleichen Liga da angetreten. Jetzt sind sie genau über 4 Ligen in Bayern gestaffelt. Und eben auch, was die Frauen angeht, ja, hat man hier relativ früh schon angefangen, im ersten Jahr der DFLF in der Spielgemeinschaft mit Augsburg, wo Augsburg sehr viel gemacht hat. Da war das ganz noch nicht so. Aber im Jahr darauf dann direkt ja, den Finaleinzug auch geschafft ins Final Four. Hier Dritter geworden. Beim Final Four in Dresden bei den Finals Und auch im nächsten Jahr soll sich hier weiter was entwickeln. Die Munich Spatzen sind zusammen mit den Augsburg Lions das einzige Team, die jetzt auch ein zweites reines Frauenteam melden werden in der zweiten Liga. Auch hier geht viel voran. Generell super viele Leute kommen immer dazu, muss man ganz klar sagen. Vereinsstruktur immer noch viel durch den Hochschulsportkurs geprägt, den wir immer noch aktiv machen, den wir auch in Mixed und einer reinen Frauenoption anbieten. So viel kann man, glaube ich, zum Verein, dem Lügspatzen, sagen.
Ja, da würde ich gerne tatsächlich noch ein bisschen tiefer
Ja,
einsteigen,
bitte.
denn du hast gerade gesagt, noch ja, viel von dem Hochschulsport geprägt, würde ich dir mittlerweile nicht mehr zustimmen. Und zwar ist das aber eine Entwicklung, die ich bei den Spatzen halt sehr interessant finde und die wahrscheinlich bei anderen Teams auch zu Teilen so stattfindet oder bald vielleicht stattfinden wird. Denn 2017, als ich eingestiegen bin bei den Munich Spatzen, waren wir zu 90% oder vielleicht zu 100% am Hochschulsport verankert, hatten dort unsere Trainings, haben dort unseren Nachwuchs herbezogen und haben uns ja generell dort, das war unser Mittelpunkt beim Hochschulsport München. Mit der Corona-Pandemie hat sich das dann plötzlich geändert, denn es war alles gesperrt. Wir haben über ein Jahr eigentlich nur in Parks trainiert. Da gibt es bestimmt noch einige Teams, die das heute noch machen. Und dadurch hat sich das dann vom Hochschulsport entfernt. Wir hatten immer noch, auch nach der Corona-Pandemie, einen Hochschulsportkurs, aber vor 2019 war es so, dass eigentlich alle aktiven Spatzen auch immer beim Kurs selbst dabei waren, zum Helfen, um sich selber weiterzuentwickeln und danach dann für das Teamtraining. Das hat sich dann geändert, sodass der Kurs mittlerweile wirklich nur noch ein Kurs ist mit Coaches von den Spatzen. Ja, Lasse, du bist da selber sehr aktiv, aber es ist eben entkoppelt von dem eigentlichen Teamtraining. Und wir hatten dann bei den Spatzen so eine Übergangsphase 2020, 2021, wo wir eben teilweise in Parks trainiert haben, teilweise doch noch beim Hochschulsport, dort aber dann Plätze mieten mussten, weil wir eben nicht mehr alle Mitglieder des Hochschulsports waren, und dann teilweise auch Plätze von der Stadt gestellt bekommen haben. Das war so die Anfangsphase. Da haben, glaube ich, auch gerade Michael Amberger, du hast ihn genannt, Olli, aktueller Vorstand des Vereins und sehr, sehr aktiv und sehr dahinter, was auch die Strukturen und das Wachstum angeht. Ich glaube, ohne Ambi, da Shoutout an ihn, wäre der Verein der Munich Spatzen heute nicht das, was er ist. Wir haben da viele Möglichkeiten bekommen, Hallentrainings im Winter. Wir haben einen Platz in Freiham im Westen Münchens ursprünglich gehabt zum Trainieren. Und jetzt seit, ich weiß, September 2023 war das, glaube ich, wo wir dann nach Riem auf unseren heutigen Platz umgezogen sind, mit Kunstrasen, mit Flutlicht und mittlerweile sogar mit zwei vollständig dauerhaft linierten Flag-Football-Feldern. Also eine Trainingsgegebenheiten, die sehr wenige andere Flag-Football-Teams in Deutschland haben. Und diese Entwicklung von dem Hochschulsportteam zu einem etablierten Vereinsteam mit Jugendmannschaften, mit Spielstätten und so weiter, das ist etwas, was ich hoffe, dass es in der Zukunft oder auch aktuell in noch mehr Vereinen vonstatten gehen wird, um den Sport und vor allem auch die Basis, nämlich die Vereine selbst, deutlich professioneller zu machen.
Ja, also ich denke, das hast du gut zusammengefasst und zeigt nochmal einfach die Möglichkeiten, wenn du Leute hast, die sich dahinter klemmen, wie sich sowas dann entwickeln kann. Und ich glaube, dass ja, das für die ganz großen Teams entscheidend ist. Ich glaube, da kommst du nicht drum rum. Es sei denn, du hast einen starken Verein im Hintergrund. Das haben wir ja schon darüber gesprochen, dass das bei einigen so ist. Über Vor- und Nachteile und so weiter kann man nochmal, denke ich, an anderer Stelle sprechen, warum was gut ist. Man kann auf jeden Fall sagen, die Entwicklung, die in München passiert ist, ist extrem. Wie viele Leute da jetzt tätig sind, wie viele Leute aktiv sind, von jung bis alt, die Schlagkräftigkeit aller Teams in ihren jeweiligen Ligen, das ist schon etwas, was, ja, glaube ich, so in Deutschland nur da existiert. Ich meine, wir haben gute Teams, wir haben gute Frauenteams, über die werden wir auch alle sprechen, wenn wir es nicht schon getan haben. Aber in der Breite, glaube ich, können wir da stolz drauf sein, dass es das gibt. Und wir hoffen, dass das auch so bestehen bleiben kann in Zukunft, dass wir das noch länger so beibehalten. Ja, und können da, glaube ich, glücklich sein, dass wir hier in dem Verein tätig sein dürfen und spielen dürfen. Und ich glaube, wie bei den anderen, schauen wir jetzt noch mal kurz auf die sportliche Seite zurück, was uns nächstes Jahr an Zielen, denke ich, erwartet. Da können wir ja ein bisschen tiefer reingehen als bei Augsburg. Da sind wir, glaube ich, auch ein bisschen mehr dran beteiligt. Ich kann ja mal mit Team 1 anfangen. Ich denke, da ist alles andere außer die deutsche Meisterschaft als Titel. Also das wird das Ziel sein. Das ist das Ziel. Klar, dazu gehört eine Qualifikation zum Finaltag. Dazu gehört ja, eine stetige Entwicklung. Aber ich glaube, das wird bei allen als Ziel ausgeschrieben sein. Und dann natürlich bei allen internationalen Turnieren, auch wenn das, glaube ich, eher zweite Priorität hat, mit einem kleinen Abstand, ja, sich einfach weiter als europäisches Top-Team zeigen und da oben mitzuspielen. Aber ich glaube, der Hauptfokus wird sein, die deutsche Meisterschaft zurück nach München holen.
Sehr gut, dann mache ich mit dem ersten Damenteam weiter. Genau, hier haben wir uns auf jeden Fall weiter groß vergrößert. Wir haben neue Spielerinnen dazugewonnen. Jetzt natürlich dadurch beginnt, dass wir ein zweites Team auch melden wollten. Und auch hier gilt, ist das Ziel, ganz oben mit anzugreifen. Letztes Jahr im Gründungsjahr quasi des Frauenteams ein dritter Platz. War sehr gut, haben wir uns sehr darüber gefreut. Wir haben aber gemerkt, da ist fast noch ein bisschen mehr drin. Und deswegen ist das Ziel auf jeden Fall, diese Platzierung noch zu toppen mit einem Finaleinzug. Und dann ist in dem Finale alles möglich. So glaube ich, ist das Ziel der Frauen dieses Jahr.
Ja, ich glaube, auf Team 2, 3, 4 brauchen wir hier in der Folge nicht eingehen. Wichtig ist nur zu sagen, und das finde ich einfach auch super, diese ja, gelebte Philosophie bei den Spatzen. Wie gesagt, wir wollen Spaß am Sport haben, aber wir wollen auch jede Möglichkeit zu gewinnen mitnehmen. Und es hat sich auch letztes Jahr gezeigt, jedes Team der Spatzen ist kompetitiv in ihrer Liga. Einige haben sie sogar gewonnen, auch in den unteren Ligen, und das einfach weiter zu treiben, und tragen als Vereinsmentalität auch zu neuen Spielern, die kommen und das Ganze ausprobieren. Flag Football bei den Munich Spatzen, eben eine Mentalität des wir wollen gewinnen und das können wir auch.
Sehr gut, dann glaube ich, ist dem nichts mehr hinzuzufügen. Wir bedanken uns sehr fürs Zuhören. Wer bis hierhin durchgehalten hat, ist mal wieder eine längere Folge geworden. Wir hoffen, ihr habt ganz viel Spaß am Flag Football, habt euch über die Folge gefreut und wir werden in den nächsten Wochen genauso mit jeweils zwei Teams pro Folge weitermachen und werden dann auch ja, von Teams erzählen, die wir nicht so gut kennen, wie jetzt vielleicht die heutigen beiden Teams.
Genau, dafür haben wir einige von euch schon angesprochen, aber falls wir euer Team noch nicht angesprochen haben und ihr natürlich wollt, dass wir wahre, aber auch ein bisschen Insider-Details hier erzählen können, dann meldet euch bei uns via Instagram, damit wir hier natürlich die bestmöglichen Teamvorstellungen machen können für die Saison und ihr als Hörerinnen und Hörer alles über die Teams der DFL-Saison 2026 wisst.